Gewohnheiten. Guten Morgen allerseits. Ich bin gewohnt, dass nach der Textlesung ein Lied kommt und einmal ist es anders und schon reagiere ich nicht. Freue mich, dass ich heute mit euch hier zusammen bin, um 50 Jahre Treue Gottes zu feiern. Das ist doch schön, oder? 50 Jahre Treue Gottes. Ich weiß gar nicht, ob ich der Richtige bin, um 50 Jahre Treue Gottes hier in dieser Gemeinde mit euch zu feiern und hier vorne zu stehen, denn ich bin erst 16 Jahre dabei. Da die Anita heute nicht bei uns sein kann, vielleicht ist die Helene Schulz diejenige, die von Anfang an, fast von Anfang an und damit am längsten dabei ist. Eigentlich müsste jemand anders hier vorne stehen. Der Eberhard ist noch nicht fast 50 Jahre dabei, aber lange. Ich glaube mehr als 40, wenn ich das richtig verstanden habe. Größenordnung. 45, lange, lange Zeit. Und als die Helene Schulz eben hier vorne stand, dachte ich, vielleicht wäre das auch jemand Würdigeres, hier vorne zu stehen. Ich wünsche mir in diesem Alter diese Frische. Jesus hält jung. Das ist mir eben so bewusst geworden. Was für eine Freude an Gott. Ich wünsche mir, dass so eine Freude jetzt schon und auch in diesem Alter da ist. Auch das ein Zeichen der Treue Gottes. Wenn Gott einen Menschen bis ins hohe Alter jung erhält, auch geistlich jung erhält, voll Freude an ihm. Was für eine Gnade Gottes. Ich habe mir überlegt, welchen Text nehme ich heute zum Predigen, als Jubiläumstext. Und habe geforscht, wir haben hier, das habt ihr alle bekommen, ein Blatt heute, 50 Jahre, wo viel Gutes drinsteht, was Gott gewirkt hat. Und so mancher schöne Bibeltext ist auch dabei, darüber habe ich mich auch sehr gefreut. Kennt jemand noch das? Genau, 10 Jahre Feier dieser Gemeinde. Das ist ein Schatz. Eigentlich müssten wir das neu auflegen und jedem zum Lesen geben. Da sind Geschwister, zum Teil leben sie nicht mehr, die ich aber zum Gutteil noch erlebt habe. Und ich staune, wie viel sie vom Wirken Gottes in ihrem Leben und hier in der Gemeinde auch hier in dieser Festschrift ausdrücken. So, darüber könnte man predigen, werde ein bisschen noch drauf zurückkommen. Habe mich dann aber entschieden für einen etwas ungewöhnlichen Text aus dem Hebräerbrief. Hebräerbrief im 3. Kapitel, Hebräer 3, 1 bis 6. Und ich bitte euch, wenn möglich, dazu aufzustehen, wenn ich diesen Text lese. Hebräer 3, ab Vers 1. Richtet daher eure ganze Aufmerksamkeit auf Jesus, liebe Geschwister. Auch ihr gehört ja zu denen, die geheiligt und zur Teilhabe an der himmlischen Welt berufen sind. Seht auf ihn, den wahren Apostel und Hohenpriester, zu dem wir uns alle bekennen. Und haltet euch vor Augen, wie treu er dem dient, der ihn eingesetzt hat. Er ist darin Mose vergleichbar, von dem die Schrift sagt, dass er sich in Gottes ganzem Haus als treu erwies. Mose allerdings gehörte selbst zu diesem Haus, während Jesus dessen Erbauer ist. Schließlich hat jedes Haus einen Erbauer und der, der alles erschaffen hat, ist Gott. Und weil nicht dem Haus, sondern seinem Erbauer die eigentliche Ehre zukommt, ist auch die Ehre und Herrlichkeit Jesu größer als die von Mose. wenn Mose, wie es in der Schrift heißt, sich in Gottes ganzem Haus als treu erwies, bezieht sich das auf seinen Dienst als Verwalter, einen Dienst, der über ihn selbst und seine Zeit hinauswies auf Gottes Reden durch Christus. Christus hingegen beweist seine Treue als Gottes Sohn und somit als der Herr über Gottes Haus. Dieses Haus sind wir, vorausgesetzt, wir halten voll Zuversicht an der Hoffnung fest, die Gott uns gegeben hat und die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Lasst uns beten. Herr, du bist das Haupt der Gemeinde. Du bist der Herr der Gemeinde. Du bist der Grund, die Grundlage der Gemeinde. Und du hast die Gemeinde mit deinem teuren Blut erkauft. Danke, dass ich zu einer Gemeinde, zu deiner Gemeinde gehören darf. Wir möchten dich bitten, dass du uns dein Wort aufschließt heute Morgen und uns neu staunen lernst, was du mit Gemeinde meinst. Dank sei dir, Herr. Amen. Ich möchte mich heute mit euch um Gottes Haus als Bauen beschäftigen. Gemeinde, das Haus Gottes. Ich war auch schon bei Hausbau beteiligt und mich spricht dieses Bild an. Da wird etwas geschaffen. Da entsteht etwas. Da wird ein Fundament gelegt, damit das Haus sicher steht und damit es die richtige Richtung hat. Da ist vorher nichts da. Und es entsteht etwas Wunderbares. Und diese Zusage, dass Gott es ist, der dieses Haus baut, das ist doch wunderbar. Das war schon bei Israel so im Alten Testament. Da heißt es im Buch Numeri im 12. Kapitel in Vers 7, mein ganzes Haus ist meinem Knecht Mose anvertraut. Das ganze Israel, das ganze Volk ist Gottes Haus. Und wir erleben durch das Alte Testament, wie Gott durch den Mose dieses Haus baut. Ich finde das im Alten Testament so faszinierend. Und so ist es auch im Neuen Testament. Gottes Haus, die Gemeinde als Bau. Das Bild vom Haus, das klingt nach Wachstum. Nach Wachstum. Ich habe mich gefreut, wir waren ja ziemlich geschrumpft. Es ist 10 Jahre her, 8 Jahre her, da waren es noch ungefähr 20 Leute. Heute sind es viel mehr als 20 Leute, die sonntags hierher kommen. Und wir sind noch nicht mal alle, die heute da sein können. Gottes Treue, dass da Wachstum ist. Es fiel mal ganz klein an. Hier drüber steht, so entstand unsere Gemeinschaft, damals hieß es noch Gemeinschaft, christliche Gemeinschaft innerhalb der evangelischen Landeskirche hieß es früher. Und dann sind hier die neuen Gründungsmitglieder, hat ganz klein angefangen. Und dann lese ich hier in dieser Festschrift von, aber ich glaube, die Zahl haben wir auch in der aktuellen Festschrift, wenn, dass es mal 50 Mitglieder waren und 30 Gäste, die sonntags kamen. Das Bild vom Bauen, das ist Wachstum. Und ich bin gespannt, was Gott noch vorhat. Wisst ihr, was ich mir wünsche? Dass die Räume nicht mehr reichen. Vermessen? Wenn ich auf mich schaue, absolut vermessen. Wenn ich zurückdenke an die Zeit, wo wir plötzlich kleiner wurden, das ist so eine Hilflosigkeit. Wir können so viel Schönes machen und so anstrengend und hingeben, es ist Gott, der das Wachstum schenkt. seid ihr auch gespannt, was Gott noch vorhat. Bild vom Haus, das klingt für mich auch nach Daheimsein. Eine Heimat. Gerade ich, der viel unterwegs bin beruflich, ich komme sehr gerne nach Hause. Und wenn ich hierher komme, komme ich geistlich nach Hause. Bild vom Haus, das klingt nach Arbeit. Haus bauen, mir tat manches Mal das Kreuz weh und sonst was, das ist nicht einfach. Gemeindebau ist nicht immer angenehm. Ja, Arbeit, aber es ist doch schön für Jesus zu arbeiten. Und Bild vom Haus, das klingt für mich nach Mitgestalten und Aufbauen. Zum Hausbauen gehört am Anfang einen Plan. Ein Baumeister hat einen Plan, wie das Haus aussehen soll. Und ich gehe wieder ins Alte Testament. Da sollte ja der Salomo, der große König, dem Gott Israels ein Haus bauen, den Tempel. Woher kamen die Pläne für den Tempel? Die Pläne hat Gott dem Vater Salomos, David, gegeben und David gibt sie an Salomo weiter. In 1. Chronik 28, Vers 11, ab Vers 11 heißt es, darauf übergab David seinem Sohn Salomo den Plan des ganzen Tempels. All das legte er dar in einer Schrift aus der Hand des Herrn, die über ihm ruhte, und erörterte alle Arbeiten, die der Plan vorsah. Da gibt Gott, ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, mir ist es erst kürzlich aufgefallen, da gibt Gott dem David einen genauen Plan, wie Gottes Haus gebaut werden soll. Gott macht einen Plan, wie sein Haus aussehen soll. Er hat eine klare Vorstellung und darüber lässt er uns Menschen nicht im Unklaren. Und wenn wir nach diesem Plan vorgehen, dann wird es ein wunderschönes Haus. Wenn wir von diesem Plan abweichen, lassen wir uns sehr viel entgehen. Im Neuen Testament gibt es so manches, was für Gemeinde offenbar zum Plan Gottes gehört. Da ist zum Beispiel eine Gemeindeleitung. Das haben wir hier auch. Wichtiger Punkt für Gemeinde. Das ist der Plan Gottes. Zum Plan Gottes gehört es, wie es schon angekündigt ist, dass wir Abendmahl miteinander feiern. Wenn es für mich einen Höhepunkt gibt, mit euch zusammen Jesus zu feiern, dann ist es Abendmahl. Jesus Christus ist für Sünder gestorben. Jesus Christus ist auferstanden zu neuem Leben. Jesus Christus nimmt uns hinein in seinen Tod, dass wir Vergebung unserer Schuld haben und in seine Auferstehung, dass wir neues Leben haben. Das feiern wir im Abendmahl und das ist der Plan Gottes. Das gibt er uns in seinem Wort mit. Er hat offenbar sehr gut geplant. Ein ganz besonderer Plan Gottes, auch für unsere Gemeinde, steht in Johannes 13, Vers 35. Johannes 13, 35. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Das ist der Plan Gottes. So stellt er sich Gemeinde vor. Liebevolle Beziehungen. Das ist nichts mehr, was irgendwo theoretisch bleibt. Hilft meiner Frau auch nichts, wenn ich sage, ich liebe dich theoretisch, sondern das will praktisch werden, ganz praktisch. Sonntags, wenn wir uns hier treffen, ist das noch etwas einfacher als im Alltag. Und es beschränkt sich ja nicht auf die Menschen, die jetzt heute Morgen hier sitzen. ihr seid ja noch so liebenswert im Vergleich zu anderen, die uns so die Woche über begegnen. Ja, sagt Jesus selbst, das ist ja noch einfach. Daran wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ein anderes Bild mit Haus, das in der Bibel vorkommt, ist die Familie. Haus ist auch gleich Familie. Und deshalb möchte ich das mal übertragen. Gottes Haus, das ist eine Familie mit liebevollen Beziehungen. Wie ist das in einer Familie? Ich konnte mir meine Geschwister nicht aussuchen. Aber ich fühle mich beschenkt durch meinen Bruder, den ich habe, durch meine Verwandten, die ich habe. Man muss lernen, liebevoll miteinander umzugehen. Man muss dranbleiben. Aber das ist Familie. Familie heißt auch, da gehöre ich dazu. Ich würde mir wünschen, dass alle, die heute hier sind, heute Morgen gekommen sind, ich gehöre schon dazu, oder bald sich wirklich zugehörig fühlen. Habt ihr schon mal in einer Familie erlebt, dass man sich nicht zugehörig fühlt? Dass man sich am liebsten, man fühlt sich ganz draußen stehend. Da ist die Familie ein geschlossener Kreis und ich stehe draußen. Das ist nicht Gemeinde. Das ist nicht Haus Gottes. Da wäre was schiefgelaufen. Ich hatte in den 16 Jahren, die ich jetzt hier bin, auch Zeiten, wo ich mich draußen gefühlt habe. Ich hoffe, man hat es mir nicht immer angesehen. Manche haben es auch gemerkt. Das ist kein Zustand, mit dem ich mich zufrieden geben möchte. Denn zu einer Familie gehört man dazu. Es sind aber so manches Mal nicht die anderen, die mich ausschließen, sondern ich selbst. Vielleicht mit meiner Kritik an den anderen. Vielleicht mit meinen Gefühlen. Vielleicht mit meinen Verletzungen. Vielleicht mit meinen falschen Erwartungen. Ich bin so froh, dass Jesus in seiner Treue jeden von uns auch an diesen Punkten heil machen kann. Wir brauchen das so. Heil werden. Im Vorfeld habe ich ein wenig geforscht, wie Leute die Gemeinde sehen. Und da hieß es unter anderem, hier herrscht eine Willkommensatmosphäre. Wir seien keine geschlossene Gesellschaft. Ist das so? Das müssten die sagen, die noch nicht lange dabei sind oder die gerade heute das erste Mal da sind. Eine Willkommensatmosphäre, das ist Familie, das ist Gemeinde. Man kommt hin und weiß sich willkommen. Manchmal ist man lange dabei und steht vielleicht immer noch draußen in dieser Familie. Da war ich überrascht, was ich in dieser 10-Jahres-Schrift genau darüber gelesen habe. 10 Jahre Gemeinde. Da heißt es, in der Gemeinde Jesu wird man aber am schnellsten heimisch werden und sich wohlfühlen, wenn man anfängt, treu mitzuarbeiten. Das haben uns, so fasse ich das auf, unsere Vorväter und Vormütter ins Buch hier geschrieben. Wir kommen am besten rein, wenn wir treu mitarbeiten, uns treu zur Gemeinde halten und uns auch für Gemeinde mit verantwortlich fühlen. Gottes Plan. Ein weiterer Plan Gottes: Die Gemeinde als Haus ist ein Haus der Anbetung Gottes und der Begegnung mit Gott. Mir sind liebevolle Beziehungen sehr, sehr wichtig. Das ist die andere Seite. Liebe zu Gott, Anbetung. Ich hatte mich vorher gefragt, hat die Gemeinde eigentlich ein offizielles Motto, einen Bibelvers? Kennt jemand das offizielle Motto der Gemeinde? Niemand kennt das offizielle Motto. Vielleicht ist es ja auch ein inoffizielles Motto. Oder vielleicht haben wir das schon so oft an der Wand stehen gesehen, dass wir es nicht mehr sehen. Du bist bei Amos 5, Vers 4. Das steht da hinten. Die, die hinten sitzen, haben es leichter. Suchet mich, so werdet ihr leben. Das ist nicht ein offizielles Motto. Ich habe jetzt erfahren, wer es aufgehängt hat. War eher inoffiziell, aber das passt so gut. Das passt so gut. Gottes Plan ist es, dass wir in dieses Haus, in seine Gemeinde kommen, auch in dieses Gebäude gekommen und fündig werden. Fündig werden. Ich wünsche uns allen und mir jeden Tag aufs Neue, wenn ich hier bin, diese Erwartung. Ich möchte hier Gott begegnen. Ich möchte hier nach ihm suchen, seine heilige Gegenwart. Ich möchte hier nach seiner Liebe suchen. Und ich möchte hier erleben, was er hier zusagt. So werdet ihr leben. Echtes, wahres, ewiges Leben. In Jeremia 29 heißt es: Sucht mich von ganzem Herzen, so werdet ihr mich finden. Ich werde mich von euch finden lassen. Was für eine Zusage Gottes. Das ist die Erwartung hier in der Gemeinde. Das ist Gottes Plan. Ein Ort, wo er zu finden ist. Wo es wirklich um ihn geht. Ein Baumeister stellt alles bereit. Nächster Punkt. Ein Baumeister stellt alles für den Bau Notwendige bereit. Da könnte ich jetzt auch wieder aus dem ersten Chronikbuch lesen, was der David alles bereitgestellt hat. Mit Zedernholzstämme und Gold und Silber und Bronze, und das in Mengen angegeben. Alles wird bereitgestellt. Und dann können Handwerker bezahlt werden und beauftragt werden und so weiter. Was stellt Gott für die Gemeinde bereit? Was stellt Gott für sein Haus bereit? Ich möchte nur zwei Dinge heute Morgen nennen. Das eine sind gute Werke. Gute Werke. Epheser 2, Vers 10. Epheser 2, Vers 10. Seine Geschöpfe sind wir, in Christus Jesus dazu geschaffen, in unserem Leben die guten Werke zu tun, die Gott für uns im Voraus bereitet hat. Dafür ist Jesus bis ans Kreuz gegangen, zur Vorbereitung. Dafür hat Jesus sein Blut vergossen, dass wir rein gewaschen sind von unserer Sünde. Dazu ist Jesus auferstanden, dass wir gute Werke tun können. Alles durch ihn. Aber wie sollen denn liebevolle Beziehungen möglich sein, wenn wir nicht wirklich auch Gutes tun? Ich bin froh. Gott hat hier alles vorbereitet. Was stellt Gott bereit? Zweitens, begabte Handwerker. Also ich kann einigermaßen Betonplatten sägen, Mauern niederreißen und ähnliches. Aber wenn ich ein Loch auf Maß bohren muss, dann passt das nicht. Da habe ich eine Lücke. Ja, da bin ich nicht begabt. Da habe ich zwei linke Hände. Das war schon immer ein Problem. Will ich nicht zu lang davon erzählen. Ich bin froh, dass Gott Begabungen schenkt, jedem Einzelnen, die genau für das passen, was er in seinem Haus braucht. Er hat uns nicht zwei linke Hände für Gemeinde gegeben. Und es wird dann krumm und schief. 1. Petrus 4, Vers 10, 1. Petrus 4, Vers 10, da heißt es, dient einander als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes, jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Gott hat niemand von uns vergessen. Jeder hat eine Gabe bekommen, um sich hier einzubringen. Vielleicht kennst du deine Gaben schon und kannst sie einsetzen. Das ist großartig. Gehört in meinem Leben als Christ zu wirklich einer ganz wertvollen Erfahrung. Gott gibt eine Gabe und es kommt für andere dabei Segen heraus. Vielleicht kennst du deine Gabe noch nicht. Das ist ein tolles Entdeckungsfeld. Gottes Bau, Gottes Haus als eine Möglichkeit, Gaben zu entdecken. Da möchte ich Mut machen, uns allen, dass wir einander auch helfen. Wo hat Gott Gaben gegeben? Manchmal sieht man das gar nicht. Manchmal verzweifelt man ja wirklich mit dem Gedanken, Gott hat mich vielleicht dabei vergessen. Bin ich sicher. Gott hat keinen von uns vergessen. Hier steht, jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Jeder hat eine Gabe empfangen. Manchmal braucht es Mut machen dabei. Mut machen. Pack doch an. Bei diesem Hausbau dürfen wir auch Fehler machen. Das stürzt dann nicht gleich ein. Auch das etwas ganz, ganz Wichtiges. Habt Mut. Wir sind nicht perfekt. Wir müssen auch nicht perfekt sein, bis wir anfangen, an Gottes Haus mitzuarbeiten. Aber wir können seine Gaben, die er gegeben hat, entfalten. Ein Bauherr macht Ausschreibungen. Nächster Punkt. Er muss Firmen, Handwerker beauftragen, Aufträge geben. Was ist zu tun? Wer tut was? Das könnte jetzt ein langer Punkt werden, muss ich mal gucken. Denn Gott hat uns viele sehr, sehr schöne Aufträge gegeben. Ich habe unseren langjährigen Gemeindeleiter Eberhard Schulz gefragt. Eberhard, in den 33 Jahren als Vorsitzender, ich glaube 33 Jahren, was war dir das Wichtigste, das Entscheidendste? Und er hat sofort geantwortet, es ist das Uranliegen, so viele Menschen wie möglich mit Jesus bekannt zu machen. So viele Menschen wie möglich mit Jesus bekannt zu machen. Jesus hat gesagt, geht hinaus in alle Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. So viel Menschen wie möglich damit bekannt machen, das ist das Evangelium. Das ist die frohe Botschaft. Was ist Evangelium? Das ist eine Siegesbotschaft, eine Siegesbotschaft. Da kam ein siegreicher Kaiser nach Rom zurück und es wurde verkündet, er hat gesiegt. Und dann gab es einen Triumphzug rund um den Herrscherhügel und durch die Heiligtümer hindurch. Und dieser Sieg wurde gefeiert. Das ist Evangelium. Jesus ist der Sieger. Jesus ist der Sieger, so wie es in einem Lied heißt, über Hölle, Tod und Teufel. Jesus ist der Sieger über meine Schuld. Jesus ist der Sieger über meine Sündhaftigkeit. Jesus ist der Sieger über meine Schwäche. Jesus ist der Sieger über alle geistlichen wie der göttlichen Mächte. Jesus ist einfach stärker. Er ist der Sieger. Das ist die Botschaft, die wir haben. Das ist die frohe Botschaft. Jesus ist Sieger. Das müssen alle Menschen erfahren. Das ist der Auftrag, den Gott gibt. Hier in Markus 16, was ich gerade gelesen habe, ist der Auftrag, verkündet das Evangelium allen Geschöpfen, aber auch geht in alle Welt. Geht in alle Welt. Wo fängt in unserer Gemeinde Missionsauftrag an? Wieder hier diese Festschrift. Da ist davon die Rede, dass unsere Vorväter, die diese Gemeinde gegründet haben, aus Pommern kamen. Und dort hatten sie so manchen geistlichen Segen erlebt. Und da haben sie manches hier vermisst, was es hier nicht so gab. Und eines davon waren Missionsfeste. Also schon damals in Pommern war Mission, Außenmission, Menschen gehen in alle Welt und verkündigen das Evangelium wirklich allen Geschöpfen, ein Herzstück unserer Vorväter. Und das ist das, was sich hier gehalten hat. Und wenn sich irgendwo Treue Gottes zeigt, dann hier, dass wir dieses Erbe bis heute bewahrt haben. In dem Blatt, das ihr heute alle bekommen habt, ist die Rede davon, dass 6 Mitglieder dieser Gemeinde in die äußere Mission gegangen sind. Ich habe jetzt 2 heute schon gesehen. Oder habe ich noch jemand übersehen? 2 sind hier, Heinfried und Silvia. Herzlich willkommen, dass ihr heute bei uns sein könnt. Die anderen 4 sind, glaube ich, heute nicht da. Ja. Das wäre genau der nächste Punkt gewesen, den ich jetzt vergessen hätte. Danke. Das sind 6, die hier aus der Gemeinde direkt ausgesandt worden sind. Andere Missionare kamen dazu. Die Ursula Bender zum Beispiel. Du wurdest, glaube ich, nie hier ausgesandt, oder?
Nein.
Aber du kommst über die Jahre treu immer wieder zu uns und teilst mit uns ein Stück Evangelium. Herzlichen Dank. Diese Verbindung zu Missionaren und dem, was Gott weltweit tut, seine Treue weltweit, das ist so bereichernd. Sein Reich besteht nicht nur aus diesen 40, 50 Leuten, sondern ist einfach viel, viel größer. Und Gott handelt. Ein weiterer Auftrag, auch der nicht neu für euch, betet ohne Unterlass. Betet ohne Unterlass. Was ist die größte Stärke dieser Gemeinde? Ich glaube, es ist das Gebet. Das Gebet. Das ist das, was ich selber in den 16 Jahren, die ich hier bin, immer wieder erlebt habe. Nicht zuletzt, wenn ich in der Türkei tätig bin, dass ihr im Gebet treu hinter einem steht. Sonst tut sich im Reich Gottes nichts Gutes. Danke für alles Gebet. Ich könnte jetzt so manche Gebetsgruppe aufzählen, die wir hier haben. Eine einzige will ich nennen, denn die kennt ihr wahrscheinlich nicht. Wir haben hier eine ganz besondere Gebetsgruppe und das sind 3 Älteste. Das mögen sie nicht, wenn ich das sage, das weiß ich, aber ich möchte es heute sagen. Ich war nun in mancher Gemeinde und bin auch in meinem Dienst in mancher Gemeinde unterwegs, aber ich habe noch keine Ältesten erlebt, die so viel beten. Die ein Treffen, ein Ältestentreffen zur Gebetszeit machen. Das ist so vorbildlich. Ja, das ist ein geistliches Geheimnis. Gebet. Ein letzter Auftrag, es gebe an die Gemeinde, ein letzter Auftrag, den Jesus gibt, das ist der Auftrag zu lehren, Gottes Wort zu lehren. Wir sehen das als einen unserer Schwerpunkte, dass wir mehr und mehr von Gottes Wort kennenlernen und dass wir einen der vier Pfeiler von Gemeinde, die in Apostelgeschichte 2,42 sind, hier wirklich pflegen. Vier Pfeiler der Gemeinde. Einer heißt Lehre der Apostel. Von Jesus erzählen, was Jesus Großes getan hat. Und Gottes Handeln mehr und mehr kennenlernen. Jesus selbst sagt in Matthäus 5, Vers 19, wer auch nur eines von den kleinsten Geboten aufhebt und die Menschen entsprechend lehrt, der wird im Himmelreich der Kleinste sein. Gebote Gottes, Wort Gottes auflösen. Da wirst du der Kleinste sein im Himmelreich. Das ist ja schön, dass man noch im Himmelreich ist, so wie es hier steht, in diesem Fall. Aber das ist für Jesus offenbar kein Kavaliersdelikt, wenn wir sein Wort in irgendeiner Weise entkräften, kritisieren, ungültig machen. Das geht nicht. Und Jesus fährt fort, wer sie aber hält, nämlich diese Gebote, wer sie selbst hält und andere sie halten lehrt, der wird groß sein im Himmelreich. Es geht nie um Kopfglaube. Es geht nie um reines Verstehen, dass wir viel, viel wissen über Gott, es aber nicht tun. Das ist die Verantwortung an die Lehrer hier in der Gemeinde. Es soll umsetzbar sein. Wir wollen alle in der Nachfolge Christi leben. Und das ist die Verantwortung eines jeden Einzelnen. Das wirklich umsetzen, was sich von Gottes wunderbarem Wort erkannt hat. Das ist so eine schöne Lebensaufgabe. Ein letzter Punkt. Dem Baumeister gebührt alle Ehre. Dem Baumeister gebührt alle Ehre. Ich lese uns nochmal aus dem Predigttext, dem Vers 4. Und weil nicht dem Haus an sich, dem Haus selbst, sondern seinem Erbauer die eigentliche Ehre zukommt, ist auch die Ehre und Herrlichkeit Jesu größer als die von Mose. In Psalm 127 heißt es, wenn nicht der Herr das Haus baut, müht sich jeder umsonst, der daran baut. Es ist Gott, der hier baut. Das möchte ich erhalten. Was ist das schönste Bild, das in der Bibel vorkommt über Gemeinde? Was ist für euch das schönste Bild? Die Braut? Für mich ist es tatsächlich die Braut. Vielleicht wusste der Daniel schon, was ich sagen will. Braut. Ich habe am 6.5.1989 etwas überirdisch Schönes gesehen. Das Schönste, was ich jemals gesehen habe in meinem Leben. 6.5.1989. Da kam meine Braut im Brautkleid die Treppe herunter. Das ist ein Anblick, den werde ich nie vergessen. Und ich weiß mittlerweile, wie meine Frau aussieht, natürlich, nach den vielen Jahren. Aber dieser Anblick als Braut, geschmückt für den Bräutigam, das war so schön. Und deshalb ist das für mich das schönste Bild, was es für Gemeinde Jesu im Neuen Testament gibt. Die Gemeinde als Braut. Heinfried hat auf der Mitarbeiterfreizeit vor kurzem den Text schon mal benutzt. Also, ich möchte ihn trotzdem noch mal lesen aus Epheser 5. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt und sich für sie hingegeben hat, um sie im Wasser und durch das Wort rein und heilig zu machen. So will er die Gemeinde herrlich vor sich erscheinen lassen, ohne Flecken, Falten oder andere Fehler. Heilig soll sie sein und makellos. Wenn ich euch anschaue, heute Morgen, was sehe ich? Makellos. Wenn ich euch jetzt ein Bild projizieren würde, ich hatte das vor, aber ich habe es nicht gemacht. Wenn ich euch jetzt ein Bild von euch, wie ich euch sehe, hierhin projiziere, was seht ihr?
Christus.
Ich möchte lernen, die Braut zu sehen. Wenn ich euch und mich inklusive hier als Gemeinde vor Augen habe. Christus hat uns bereits geheiligt. Christus hat uns bereits gereinigt. Christus hat bereits begonnen, an unserer Makellosigkeit zu arbeiten. Da ist, glaube ich, noch viel Luft nach oben. Ja. Ich habe mich selbst dabei ertappt, und das immer wieder, das möchte ich euch bekennen, dass ich viel zu viel auf die Luft nach oben schaue, wenn ich uns als Gemeinde anschaue und nicht mit den Augen Christi schaue, was er Wunderbares tut und vorhat. Es ist die Frage, wie denke ich von dieser Gemeinde? Wie rede ich von dieser Gemeinde? Und ich rede jetzt rein von mir. Und wie sieht sie eigentlich Christus? So will er die Gemeinde herrlich vor sich erscheinen lassen, ohne Flecken, Falten oder andere Fehler. Heilig soll sie sein und makellos. Ich möchte schließen mit dem ich begonnen habe. Richtet daher eure ganze Aufmerksamkeit auf Jesus, liebe Geschwister. Auch ihr gehört ja zu denen, die geheiligt und zur Teilhabe an der himmlischen Welt berufen sind. Ich möchte gerne mit euch zusammen beten, bitte euch, wenn möglich, noch einmal aufzustehen. Wo jeder die Gelegenheit hat, mit diesem himmlischen Herrn und auch Herrn der Gemeinde zu reden, ihm zu danken für seine Treue und ihn zu loben und zu preisen, was er für ein wunderbares Bauprojekt davor hat. Ich mache den Abschluss.